Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Abend. Der Kunsthandel in Frankreich während der deutschen Besatzungszeit florierte. Ein Forschungsprojekt, das heute Abend vorgestellt wird, zeigt die Verstrickungen der verschiedenen Akteure in die NS-Raubkunst. Wir besprechen außerdem eine Ausstellung, die das Verhältnis von Kunst, Politik und Geschichte untersucht und ein Theaterstück, das sich ebenfalls mit der Vergangenheit beschäftigt. Zuerst aber zu einem der wichtigsten Konzeptkünstler der Gegenwart, der seine Vorstellung von Kunst sehr klar umreißen konnte.
It's an object, it's a sculpture. There's no message. When you come across a sculpture in a museum or in a gallery, there's no message, it says what it says.
Ein Objekt, eine Skulptur haben keine Botschaft, sie drücken das aus, was sie ausdrücken. Lawrence Wiener sagte das anlässlich einer Ausstellung vor 5 Jahren in Bregenz. Da war er schon sehr krank. Wie heute bekannt wurde, ist Wiener gestern im Alter von 79 Jahren gestorben. Wiener wurde 1942 in der New Yorker Bronx geboren, musste neben der Schule Geld verdienen. Viele Jahre konnte er kaum von seiner Kunst leben. Später wurde er dann 4-mal zur Documenta in Kassel und in andere europäische Museen eingeladen. Sein Konzept bestand vor allem aus diesen 3 von ihm aufgestellten Regeln. Der Künstler kann das Werk herstellen. Das Werk kann angefertigt werden, das Werk braucht nicht ausgeführt zu werden. Ich habe den Direktor des Museum Ludwig in Köln, Yilvaz Givior, gefragt, was ist das für eine Kunst, die aus diesen Regeln folgt?
Aus den 3 Definitionen, die Lawrence Wiener vorgibt, dass der Künstler das Werk anfertigt, dass jemand anderes das Werk anfertigt oder dass es überhaupt nicht ausgeführt wird, das mag lapidar klingen, hat aber für die Kunst in seiner Zeit eine unglaubliche Sprengkraft erhalten. Und ich finde auch noch in der heutigen Zeit, wo Kunst sehr stark ökonomisiert wird, wo es sehr viel um den Objektcharakter geht, ist das nicht nur unglaublich poetisch, sondern es hat wirklich eine politische Dimension. Weil die Kunst, und das sagt sich so leicht, aber wenn man das begreift, die Kunst geht eigentlich realisiert sich im Kopf. Also in unseren Vorstellungen. Die Kunst ohne die Rezipientinnen, Rezipienten funktioniert nicht. Sie braucht immer ein Gegenüber. Und das, finde ich, sagen diese Sätze, dass Kunst etwas ist, was ganz stark im Kopf passiert.
Also ist das auch ein radikal freiheitliches Kunstkonzept?
Dem würde ich 100%ig zustimmen. Der Versuch, sich frei zu machen von den Rahmenbedingungen der Kunst, die bestimmte Dinge erwartet. Sie werden häufig gefragt, sind Sie Maler, sind Sie Bildhauer? Also diese unterschiedlichen Klassifizierungen. Es ist freiheitlich in dem Sinne, dass auch das aufgebrochen wird.
Letztlich kennt man ihn, glaube ich, am ehesten von den Buchstabenkunstwerken an Wänden. Und er hat mal gesagt, in der Kunst geht es nicht ums Erzählen, sondern ums Zeigen. Was ist das für ein Spannungsfeld zwischen Kunst und Sprache oder Sprache als Kunst?
Lawrence Wiener hat ja auch den Wolfgang-Hahn-Preis erhalten 1996 im Museum Ludwig. Das ist einer der höchsten Preise in Deutschland von der Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig. Und im Zuge dessen hat er eine Arbeit entwickelt, die heißt To Build a Square in the Rhineland, also ein Quadrat im Rheinland bauen. Gusseiserne Platten, relativ groß, also fast 2 Meter mal 2 Meter, die er vor dem Dom und hinter dem Dom, also ausgerichtet hat, in der Nähe des Museums, im Verhältnis zum Dom, aber auch eine mitten in die Stadt, in die Venloer Straße platziert hat. Und ich finde, da wird schon sehr schön seine Vorgehensweise deutlich, nämlich wie er Sprache nutzt. Sie lesen quasi das, was sie schauen. Und was ich sehr schön finde, sie setzen sich auch damit körperlich in Beziehung. Sie stehen davor, sie können auch über diese Platten gehen, aber dann können sie vielleicht weniger den Schriftzug lesen. Es ist Konzeptkunst, aber sie kann sich auch materialisieren. Häufig ist sie aber ephemer, das heißt, sie ist nur vorübergehend auf Wänden im öffentlichen Raum oder auch in Ausstellungsräumen platziert. Er verwendet immer Englisch und die quasi lokale Sprache, in dem die Arbeit gezeigt wird. Auch das zeigt eine Haltung von ihm, die nicht nur großzügig ist, sondern die auch zeigt, dass er die Rezipientin involvieren möchte in sein Werk.
Wenn man diese Wortkunst liest, durchaus auch vielleicht Interviews mit Lawrence Wiener sich nochmal anschaut, dann fällt vielleicht eine Sache dann doch nach einer Zeit auf. Er war ein unglaublich trockener Typ, er konnte sehr klar reden. Aber da sticht auch manchmal ein Humor hervor, der fast schon britisch ist. Würden Sie das auch so sehen?
Dem stimme ich hundertprozentig zu. Ich weiß nicht, ob ich ihn britisch nennen würde. Er ist ein auf jeden Fall sehr trockener Humor. Ich kannte ihn leider nicht gut. Ich habe ihn ein, zwei Mal getroffen auf Eröffnungen, habe leider nie mit ihm zusammengearbeitet. Der Wolfgang-Hahn-Preis wurde vor meiner Zeit verliehen. Aber in den kurzen Momenten, wo ich ihn getroffen habe, war er schon sehr, finde ich, sehr humorvoll und, was ich auch schön finde, sehr unhierarchisch. Ich weiß, als ich ihn damals traf, war ich noch junger Student und ich hatte das Gefühl, dass er mir in dieser Situation genauso viel Aufmerksamkeit schenkt, wie vielleicht jemand, der eine andere Bedeutung im Kunstsystem hat. Und das haben mir auch andere Kolleginnen und Kollegen erzählt, diese unglaubliche Großzügigkeit, Warmherzigkeit, wenn man sich mit ihm eingelassen hat.
Yilmaz Chivijor, Direktor des Kölner Museum Ludwig zum Tod des amerikanischen Konzeptkünstlers Lawrence Wiener. Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Nationalstaaten und die Kultur war für die Repräsentation des Nationalstaates von großer Bedeutung. Große Museen wurden gebaut, wie zum Beispiel die Museumsinsel in Berlin. Auch die Sammlungen wuchsen in kurzer Zeit durch Käufe, aber auch durch Raub- und Beutekunst. Eine Ausstellung im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin widmet sich nun dem Thema, wie Kunst und die Politik der Nationalbildung bis heute zusammenhängen. Carsten Probst hat sich das angeschaut.
Was in Deutschland mittlerweile zum musealen Standard gehört, nämlich die eigenen Sammlungen auf problematische Restbestände aus nationalistischer Zeit hin zu untersuchen, zum Beispiel auf koloniales Erbe, das kann in anderen Ländern, etwa in Südostasien, politisch durchaus heikel sein. Für seine Jubiläumsausstellung Nation, Narration, Narcosis, also Nation, Erzählung, Narkose, kooperiert der Hamburger Bahnhof mit drei Institutionen in Fernost, der Nationalgalerie in Jakarta, Indonesien, dem Singapore Art Museum und dem privaten Mayam Contemporary Art Museum in Thailands Kunstmetropole Chiang Mai. Viel Vertrauen musste zunächst aufgebaut, viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit den lokalen wichtigen Themen entwickelt werden. Das berichtet Kuratorin Anna-Katharina Gebbers, die die Ausstellung im Hamburger Bahnhof organisiert hat, und sie erläutert auch warum.
Insbesondere in nationalen Erzählungen ist diese Gemeinschaftserzählung oft eine narkotisierende, die wiederum Traumata der Vergangenheit ausblendet, koloniale Traumata, Genozide, Massaker. Und die Künstlerinnen in der Ausstellung setzen sich zum einen damit auseinander, aber eben auch, welche alternativen Gemeinschaftsformen kann es geben.
The Forest Curriculum nennt sich eine Künstlergruppe aus Thailand, die im ersten Raum der Ausstellung gleich das Eingangsstatement setzt. Ihre Installation besteht aus einem großen Konferenztisch mit etwas überdimensionierten Flaggen, wie sie etwa bei politischen Konferenzen mitunter die teilnehmenden Staaten repräsentieren. Hier aber sind diese Flaggen schwarz und mit einer Landschaftssilhouette bedruckt, die signalisieren soll, statt der Nationalstaaten könnte doch die künftige Staatenordnung der Welt aus großen transnationalen Naturkulturen bestehen. Das wäre in etwa so, wie wenn Teile Süddeutschlands, Österreichs, der Schweiz und Norditaliens zu einem Alpenstaat zusammengefasst oder wenn der Amazonas-Regenwald zu einem eigenen südamerikanischen Staat erklärt würde. Welch treffender Gegensatz, wenn da zwei Räume weiter Gregor Schneider ein Schlafzimmer aus der Nachkriegszeit als Inbegriff des bundesrepublikanischen Nation Buildings zeigt, das ganz buchstäblich auf einem ganz anderen Planeten zu liegen scheint. Im weiteren Verlauf entwickelt sich die Ausstellung aber zu einer echten Herausforderung für die BesucherInnen, denn die gefühlte Mehrheit der Arbeiten besteht aus Videoinstallationen. Die kann man mal beiläufig, mal mit ohrenbetäubender Frontalität erleben und viele dieser Videoarbeiten dauern ihre Zeit, wie etwa Korakrit Arunanonchais bildgewaltiges Epos Songs for the Dying, das sich mit dem Tod und Begräbnis eines alten Mannes auseinandersetzt, oder Tita Salinas meditative Reportage über indonesische Fischer, deren Insel von einem Meer aus Plastikmüll umgeben wird. Sich Zeit zu nehmen für diese vielen Bilderzählungen und die überbordende Menge an Geschichten und kulturellen Informationen, Das lohnt sich in jedem Fall. Über die vielen mitlaufenden Diskurse hinaus erzeugt diese Ausstellung nämlich vor allem Nähe zu menschlichen Überlebensstrategien jenseits der westlichen Wohlstandsblase. Nationale Traumata finden sich eben nicht nur in der Kultur als Erinnerung an koloniale Kriege, sondern auch in der Natur in Form von Umweltzerstörung und Monokulturen, wie sie einst von den Kolonisatoren angelegt und dann hinterlassen wurden. Da die Ausstellung aber im sogenannten Beuys-Flügel des Hamburger Bahnhofes stattfindet, durchwandert man gerade in dem Bereich, der dem Raubbau an der Umwelt gewidmet ist, unvermeidlich auch einige von Beuys hier fest platzierten Großinstallationen. Das wirkt schon wegen der Unvereinbarkeit der verschiedenen Bildsprachen zunächst wie eine kuratorische Notlösung, bis man sich daran erinnert, dass aus Beuys mit seinem anthroposophischen Naturverständnis ja auch so etwas wie ein grüner Nationalkünstler geworden ist. Unter dem Eindruck all der anderen Arbeiten scheint das allerdings plötzlich auch sehr lange her zu sein.
Carsten Probst über die Ausstellung Nation Narration Narcosis im Hamburger Bahnhof in Berlin. Mit bürokratischem und tödlichem Eifer haben die Nationalsozialisten die Enteignung der jüdischen Bevölkerung betrieben. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, den Niederlanden, Tschechien, Polen oder Frankreich. Allein aus Paris wurden unter deutscher Besatzung 27.000 Eisenbahnwaggons mit Raubgut nach Deutschland verschickt. Ein deutsch-französisches Forschungsprojekt hat nun mit neuen Quellen den Kunsthandel in Frankreich von 1940 bis 1945 untersucht. Für die deutsche Seite war unter anderem die Kunsthistorikerin Elisabeth Furtwängler von der TU Berlin daran beteiligt. Ich habe sie gefragt, wie hat sich der französische Kunstmarkt nach der deutschen Besatzung 1940 verändert?
Also zunächst mal muss man sich vorstellen, dort galten ja dann nun auch die Rassengesetze. Das heißt, jüdische Händler, jüdische Sammler wurden verfolgt, mussten fliehen, haben ihre Sammlungen zurücklassen müssen. Es wurde zum Teil, wie man das so nannte, arisiert. Das heißt, es hat sich einfach sehr viel schon in dieser Hinsicht geändert. Es gab dann eine sehr finanzkräftige neue Käuferschaft, vor allem Vertreter der NS-Führungsriege, allen voran Hermann Göring. Aber eben auch die Kunstmarktagenten, die Händler, die für den Sonderauftrag Linz nach hochqualitativen Werken suchten. Insofern, ja, sozusagen das ganze Personal des Kunstmarktes kam in Bewegung.
Was waren das denn für Bilder? Also es gab ja viele Bilder, die auch in Verstecken gelagert haben, in Schlössern außerhalb von Paris, die dann aufgespürt wurden, unter anderem von Hans Posse, der den Sonderauftrag Linz ja geleitet hat. Das sind ja nicht nur Bilder gewesen, die eben im Umlauf waren, sondern viele Bilder aus Museen, Bilder, Sie haben es schon gesagt, die enteignet wurden. Was waren das für Bilder?
Also einerseits kamen über unterschiedliche Wege aus enteigneten Sammlungen, aber auch natürlich durch Zwangsverkauf oder Verkauf unter dem Druck fliehen zu müssen, Bilder in den Handel. Es war aber, denke ich, durchaus auch so, dass schon von vornherein sehr viel auf dem Kunstmarkt vorhanden war. Also man muss auch berücksichtigen, dass die 30er Jahre ja eine Zeit der wirtschaftlichen Rezession waren und einfach in dieser Zeit relativ wenig verkauft wurde. Und dadurch, dass, wie gesagt, jetzt eine sehr finanzkräftige Käuferschaft kam, wurde sehr viel auch abgestoßen. Diese beiden Faktoren haben die Dynamik auf dem Kunstmarkt stark beeinflusst.
Jetzt ist das ja nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern es wird auch ein Open Access Portal geben, das möglicherweise Erben oder Nachfahren von Opfern nationalsozialistischer Enteignungen helfen könnte?
Genau, also an sich ist es ein Recherchetool, das gerade speziell für die Provenienzforschung gedacht und angelegt ist. Also wenn nach Objekten recherchiert wird, stößt man ja früher oder später auf Namen, die man kennen muss, die man einordnen muss, kontextualisieren können muss, um eben wirklich auf die Hintergründe einer Enteignung von Objekten beispielsweise stoßen zu können. Insofern kann jeder, der auch Privatpersonen, die Interesse daran haben, die Provenienzen von Objekten zu recherchieren, sich dieser Datenbank bedienen. Aber es ist auch im Ganzen eben eine Datenbank, die ein Gesamtbild dieser Zeit des Handels, der Gepflogenheiten auf dem Kunstmarkt darstellt. Also es ist auch einfach, glaube ich, interessant, darin allgemein sich einen Eindruck der damaligen Dynamiken zu verschaffen.
Jetzt hatten Sie zum Beispiel erstmals Einsicht in die Gerichtsakten des Pariser Stadtarchivs. Sie haben auch noch andere neue Quellen heranziehen können für dieses Projekt. Wie aufschlussreich war das?
Das war sehr aufschlussreich, zumal man diese Quellen auch kreuzen konnte, weil es gab unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Anklagepunkte. Einmal der rein fiskalische Aspekt der illegitimen Bereicherung. Auf der anderen Seite eben der Vorwurf der Kollaboration. Das heißt, man konnte somit zum Teil wirklich ganze Geschäftsabschlüsse oder ganze Handelhergänge verfolgen in diesen Prozessakten, die sich eben gegenseitig ergänzten, was Umfang der Handelsabschlüsse und Ähnliches anbelangt.
Jetzt ist das ja eine deutsch-französische Zusammenarbeit. Es gibt auch noch ein anderes Projekt, das mit Ihrem nichts zu tun hat, aber auch eine deutsch-französische Zusammenarbeit, wo man Spruchkammerakten austauscht und vergleicht. Ist das in der Vergangenheit zu kurz gekommen, internationale Zusammenarbeit? Hilft das jetzt auch noch mal sehr bei der Forschung?
Absolut. Und ich glaube, das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Ergebnisse zweisprachig zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise dann ab 2022 sogar in Englisch noch, also dreisprachig. Und das ist wirklich einzigartig und erstmals möglich, dass man die Kenntnisse, den Forschungsstand im anderen Land so einfach zugänglich macht und rezipieren kann.
Mit der Kunsthistorikerin Elisabeth Furtwängler habe ich über das Forschungsprojekt zum französischen Kunstmarkt unter deutscher Besatzung gesprochen. Das Portal dazu finden Sie auf der Seite des Institut National d'Histoire de l'Art. Der Regisseur Julien Gosselin gehört zu den Wunderkindern des französischen Theaters. Er hat unter anderem Michel Houellebecqs Roman Elementarteilchen für die Bühne adaptiert oder Roberto Bolaños Monumentalwerk 26.066. Mit seiner neuesten Arbeit Le Passé, also die Vergangenheit, das Vergangene, geht er eben in die Vergangenheit zurück und beleuchtet die untergegangene Kunst und die Menschlichkeit, wie es in der Ankündigung heißt. Ein Theaterabend, der 4 Stunden dauert und auf Texten des eher unbekannten russischen Dramatikers und Erzählers Leonid Andreev basiert. Eberhard Spreng berichtet.
Vierzig Kerzen stehen am vorderen Bühnenrand aufgereiht. Dahinter flackert ein Kaminfeuer. In warmen Sepiatönen dämmert ein reich ausgestattetes russisches Interieur vor sich hin. Teppiche, Mobiliar, Menschen in Kostümen der vorletzten Jahrhundertwende. Julien Gosselin platziert sein Theater in einer untergegangenen Welt. Da beschuldigt ein Abgeordneter der Staatsduma seine Frau Jekaterina Iwanowna der Untreue, schießt dreimal auf sie. Das Theaterstück Jekaterina Iwanowna bildet das Herzstück in einem theatralen Themenabend um den vergessenen russischen Autor Leonid Andrejew, dem Antizaristen und Antibolschewiken, der im Schatten Gorkis und Tschechows seinen Platz im Kanon der russischen Klassiker nicht gefunden hat. Von einigen Videokameras nah begleitet, entspannt sich auf der großen Leinwand über dem Dekor ein aufregend präzises Kammerspieltheater voller wunderschöner Bildkompositionen und liebevoll platzierter Requisiten. Gosselin ist aber auch ein melodramatischer Gesamtkunstwerker, der dem Spiel immer einen opulenten Soundtrack hinzufügt. Bin ich zu allem fähig? Fragt sich die des Ehebruchs beschuldigte Jekaterina. Die großartige Viktoria Kennell spielt eine Titelfigur, die zunächst fälschlich des Ehebruchs angeklagt, dann in der Folge doch genau das tut, was man ihr zur Last legte. Am Ende verwandelt sie sich in eine Art seelischer Höllenfahrt zu einer Aussätzigen und Ausgestoßenen, zu einer Teufelsbesessenen und Salome-Wiedergängerin. Eine solch diabolische Schauspielerin sah man im europäischen Theater lange nicht mehr. Bevor das geschieht, will Gosselin mit Andrejew aber auch noch viel anderes erkunden. Die Erzählung Im Nebel, Der Abgrund und die Auferstehung der Toten flankieren, kommentieren und bereichern einige der Motive der zentralen Handlung um den seelischen und moralischen Untergang. Und sie tun dies mit je unterschiedlichen theatralen Mitteln bis hin zum expressionistischen Puppenspiel. Vor allem aber das symbolische Kurzdrama Requiem bildet den Kern von Gosselins Reflexion über ein Theater des Weltenendes. Philosophie, in die Nacht und Nacht. Nieder mit der Philosophie, es lebe die Kunst um ihrer selbst willen, sagt da eine verfremdete Stimme aus dem Off. Sie gehört einem Künstler, der ein ganzes Publikum aus lebensnahen Holzfiguren geschaffen hat, das er nun dem Theaterregisseur vorführt. Der gelehrte Dialog um Theater, Farbe, Sichtbarkeit und letzte Dinge wird abgelöst vom Gespräch eines Theaterdirektors mit einer maskierten allegorischen Figur namens Saclarté. Diese Klarheit, an der das theatrale Machwerk des Künstlers natürlich scheitern muss, könnte der Tod sein oder der Herrgott selbst. All das hören wir nur im nebligen Dunkel. Wir imaginieren also selbst das Theater des Todes, von dem hier die Rede ist. Auf jeden Fall spiegelt Gosselin mit dieser Allegorie vom Publikum der Toten die Haupthandlung um das Ende einer Epoche und seiner Figuren auf der Bühne. Das Ende des Theaters, von dem derzeit in Frankreich immer mal in Debatten die Rede ist, und der Gedanke vom Ende unserer Zivilisation, der zum Must-Have des abendländischen Bewusstseins geworden ist, beides soll sich in diesem Brennglas einer vergangenen Zeit gegenseitig beleuchten. Das ist des Guten zu viel. Julien Gosselin, dieser barocke Erkunder literarischer Weltgemälde, will allen Ernstes und mit all seiner großen Kunst einem letztlich konservativen Moralisten der vorletzten Jahrhundertwende aufbürden, uns Endzeitlern aus großer historischer Distanz den Spiegel vorzuhalten. Das Ganze nennt sich schließlich Le Passé, weil der Regisseur hier nicht wie alle anderen auf Aktualisierung aus ist, also darauf, das Stück aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu zerren, sondern es als wirklich Vergangenes in die Ferne zu rücken. Es soll, weil es ein Theater der Gestorbenen ist, als Menitekel in unser Sterben hineinleuchten. An so viel Anspruch kann man mit Andrejew eigentlich nur scheitern. Aber dieses Scheitern ist grandios und sehenswert.
Eberhard Spreng über das neue Theaterstück von Julien Gosselin, Le Passé, das beim Festival du Tom in Paris uraufgeführt wurde. In den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann geht es jetzt um prägende Worte des Jahres 2021.
Wellenbrecher. Das ist das Wort des Jahres 2021, heute gekürt von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden. Deren Jury wählte, wie alljährlich, 10 Begriffe aus, die das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Deutschland in diesem Jahr besonders prägten. Mit der Nummer 1, Wellenbrecher, sei eine positive Perspektive und Ermutigung verbunden, in Zukunft Corona-Wellen zu brechen oder gar nicht erst entstehen zu lassen, so der Vorsitzende Peter Schlubinski. Auf Platz 2 schaffte es ebenfalls ein Begriff mit positiver Botschaft. Die Solidarität, die sich auf die Hilfsbereitschaft für die Flutopfer der A-Region bezieht. Wie schon 2020 überwiegt in der Hitliste die Thematik Corona. 7 der ausgewählten Wörter befassen sich mit der Pandemie, wie etwa Impfpflicht, Lockdown-Kinder oder Booster. Noch ist sie von Weitem gut sichtbar. Die goldene Inschrift auf blauem Grund rund um die Kuppel des Berliner Humboldt-Forums. Dass diese Inschrift eine Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum fordert, sorgt seit langem für Diskussionen. Auch im Hinblick auf die Kritik am Umgang des Museums mit seinen kolonialen Sammlungsbeständen. Nun soll die rekonstruierte Schlossfassade mit Hilfe der Initiative Leuchtturm Berlin künstlerisch abgewandelt werden. So sollen in Zukunft statt des Bibelspruchs Auszüge aus dem Grundgesetz und der Menschenrechtserklärung nachts als Laufschrift um die Kuppel leuchten. Mit dieser Neuerung gibt das Humboldt-Forum zu verstehen, es wolle ein weltoffener, demokratischer Debattenort sein, so Generalintendant Hartmut Dorgerloh am gestrigen Abend. Kritiker der Änderung befürchten einen kulturellen Bruch mit den Traditionen des Christentums. Befürworter weisen auf den säkularen, nicht religiösen Charakter des Gebäudes hin. Das ist ein langes Leben, nicht frei von Aufregung, sagte Klaus-Rainer Röhl über seine eigene Biografie. Der Journalist und Ex-Mann Ulrike Meinhofs ist am Dienstagabend verstorben, kurz vor seinem 93. Geburtstag. Röhl war Mitbegründer des Politmagazins Konkret, das in den 60er Jahren zum Sprachrohr der Studentenproteste wurde. Nach seinem Rückzug aus Konkret änderte sich Röhls politische Einstellung. 1993 wurde er Teil des nationalen Flügels der FDP. Unter anderem schrieb er für die rechtskonservative Zeitung Junge Freiheit.
Das waren die Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann. Wer wird was in der SPD? Dazu gleich mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.